Die einen fragen sich, was mache ich mit der alten Kiste? Sie funktioniert zwar noch, aber ich brauche sie nicht mehr. Wie werde ich sie los? Das Problem mit dem Computerschrott also. Aber es gibt auch andere, die wollen unbedingt an sie herankommen. Dann nämlich, wenn es sich um einen Vintage-Computer handelt, um einen so alten Rechner also, der fast schon wieder etwas wert ist. In München trifft sich seit 3 Jahren diese Sammlerszene aus Deutschland, ja Europa, um ihre Schätze ein Wochenende lang zu präsentieren, beim Vintage Computer Festival Europe. Von Organisator Hans Franke habe ich mich durch die Ausstellung führen lassen.
Hier haben wir die Robotron-Rechner, also die DDR-Schwergewichtsklasse.
Ganz größer und schwerer.
Ja, aber schwer, die nächsten, die hast du nicht mehr auf den Tisch stellen können, oder?
Ja doch, das geht auch noch. Der ist bloß noch 32 cm breiter ist er noch.
Was ist das für ein Baujahr dann?
Die sind beide Baujahr 89.
Mhm. Also aus dem Wendejahr sozusagen, ne?
Aus der Wendezeit, ja.
Und mit welchem Prozessor dann drin gewesen?
Also die DDR-Bezeichnung heißt UB880, ist ein ganz normaler Z80-Prozessor, also 8-Bit.
Und war damals im Einsatz auch in Büros und so, wie man es heute auch hätte, oder?
Also der BIC, derjenige welche, da ist eigentlich für die Schulausbildung. Im Büro habe ich die noch nie gesehen. Ich war da nicht im Büro, sondern in der Schule habe ich den Bus gekannt. Und der hat da spezielle Sachen drin, so zum Beispiel Netzwerk und sowas. Und der andere, der K8915, ist direkt für ein Büro gedacht gewesen. Aber ich glaube nicht, dass der Rechner ins Büro gekommen ist, weil man hat mir erzählt, dass es eine Nullserie sein soll, weil sie dann eine Festplatte eingebaut haben. Normalerweise hatten die keine Festplatte drin.
Auch hier der KC85-Turm. Das ist also schon rein mechanisch ist das der höchste KC85, den es gibt. Das ist, wenn man sich anschaut, mit 5 Modulen. Der Frank, dem das hier gehört, tut an dieser Maschine nicht nur historisch spielen, sondern der entwickelt auch noch weiter. Das heißt, hier ist zum Beispiel ein neues Festplatteninterface drin. Die Maschine läuft mit der Festplatte. Hier sind die verschiedensten Zusatzbaugruppen drin. Hier ist ein Grafiktablett angeschlossen, eine vollwertige Tastatur. Der Rechner ist eigentlich so, wie er da steht, eine Grafikworkstation. Das sind jetzt zum Beispiel Bearbeitungen von GIF-Grafiken, die da gemacht werden. Also man könnte sagen, das ist ein Webdesigner-Arbeitsplatz.
Was hat er dann für Leistungsdaten jetzt mal so gesehen?
Ja, er hat ein Prozessorsystem. Er hat 2 Z80s drin, beziehungsweise U880s. Der ist also CBM-fähig. Das heißt, also, es läuft die ganze Palette der CBM-Software auf dem Gerät. Und dadurch, dass es eben in diesem Grundgerät so viele Steckplätze gibt, kann man also auch sehr viele Schnittstellen, Speichererweiterungen hineinstecken und ist also sehr flexibel und hat also sehr viele Möglichkeiten, damit zu experimentieren.
Keine Blackbox, sondern sozusagen ein offenes, modulares System.
Ja. Dadurch, dass es eben so einfach ist, dass es eben ein 8-Bit-System ist, voll dokumentiert, wir wissen also alles, was da drin passiert.
Gab es zu kaufen im Prinzip, auch für zu Hause? Oder?
Ab und zu gab es dann auch zu kaufen, nicht in den Stückzahlen, denen er wahrscheinlich gewünscht war. Deshalb musste man also Privatkäufer Glück haben, wenn man einen haben wollte. Er wurde also vorrangig zugeteilt für Schulen, Ausbildungseinrichtungen, auch Betriebe, die also damit auch ein bisschen Kleinautomatisierung gemacht haben. Die wurden als vorrangig bedient, planwirtschaftlich. Und ab und zu gab es eben auch mal welche zu kaufen. Aber die waren eben auch relativ teuer, also das Grundgerät 4.000 Mark. Das waren also mehrere Monatseinkommen. Also ich würde sagen, für einen Durchschnittsverdiener 5 Monatseinkommen.
Der HP 9100 ist es? Ja. Der 9100 hier, der gehört zur Technischen Sammlung in Dresden. War dort auf der Ausstellung gestanden. War funktionsfähig, funktioniert aber im Moment nicht. Warum, weiß im Moment keiner.
Ich sehe da hinten, da steht ROM HP 9100, das ist das ROM dazu.
Das ist das ROM dazu, ja.
Müssen wir jetzt mal dem Hörer beschreiben, das sind ungefähr 30x30 cm oder so, oder? Gelötet
mit... Das ist
mit
also eine Baugruppe, die aus mehreren Platinen besteht und die enthält eigentlich die übliche Adresslogik, wie man sie im ROM normal auch findet, Ausleseverstärker und in der Mitte haben wir ungefähr eben 12x12 Quadratzentimeter mehrlagige Leiterplatte, die das eigentliche Programm enthält.
Also Baujahr ungefähr?
Baujahr 1968 ist das und der gesamte Rechner ist im Digitalteil völlig ohne integrierte Schaltung aufgebaut. Das sind also alles nur Dioden, Widerstände und Transistoren und die bilden einen kompletten programmierbaren Rechner für wissenschaftliche Funktionen. Und zum Beispiel die ganzen Logikgatter. Das sind hier diese Dioden-Widerstandskombinationen, die hier auf dieser 30x30 großen Platine drauf sind. Das ist die ganze Logik des Rechners.
Was hier bemerkenswert ist, auch die Anzeige. Das ist nicht ein Fluoreszenzdisplay, ein LED-Display oder was ist das? Das ist wirklich eine Röhre. Das ist eine Kathodenstrahlröhre, die das Bild wie beim Fernsehbild vorne drauf malt.
Wie sind Sie an die Geräte rangekommen?
Also das meiste ist eigentlich über eBay. Ansonsten findet man manchmal noch was auf dem Dachboden in der Uni.
Funktioniert im Prinzip auch alles noch so, wenn
die
ich das
funktionieren
jetzt sehe,
alle. Also der da hinten, der mag hier den Münchner Strom nicht so. Aber ansonsten funktionieren die alle bis auf den HP, den wir nochmal.
Wann hat Thomas Falk?
Ja, Thomas Falk aus Dresden.
Okay, danke vielmals. Noch mal einen weiteren Rundgang. Gut, was haben wir denn noch? Da ist unglaublich viel zu sehen. Das sieht jetzt aus, sage ich jetzt mal auf den ersten Blick, wie die Truhe von einem HiFi-Gerät, was ich in den 60er Jahren mal gesehen habe. Wie ein komischer Plattenspieler ist aber keiner wahrscheinlich. Ne?
Nein, das ist ein Bandlaufwerk. Sogenanntes 9-Track-Tape.
Waren wirklich 9 Spuren drauf?
Ja, es zerschnitten in 9 parallelen Spuren auf. Ist halt bis Ende der 80er, 90er Jahre hinein so ein Standard Daten-Backup- und Datenaustauschmedium gewesen.
Was waren so die Kapazität, was da drauf gepasst hat?
Also dieses Laufwerk kann auf den großen Bändern, die 2400 Fuß Bandlänge haben, so knapp 50 Megabyte speichern. Die neueren Laufwerke mit höherer Schreibdichte bis zu knapp 200 Megabyte.
Das wäre vor 10 Jahren noch schon ziemlich viel gewesen. Heutzutage ist es wieder so gut wie gar nichts mehr. Ne?
Ist, ja.
Das ist der Herr vom Abo. Atari Bit Byte User Club. Das ist also nicht nur, dass die irgendwo übrig geblieben sind und nicht wissen, was sie tun sollen, sondern die tun aktiv weiterentwickeln Atari. Nicht nur die 16-Bitter, sondern hier ganz stark die 8-Bitter.
Ja, zurzeit sind wir 400 Mitglieder. Noch hauptsächlich in Deutschland, aber auch Benelux, Österreich, Schweiz und bis hin nach Amerika. Es gibt einmal Softwareentwicklung, die wir machen und auch neue Entwicklung, Hardwareentwicklung. Wir sind zurzeit von der Regionalgruppe Frankfurt dabei, eine USB-Schnittstelle zum Beispiel zu bauen, um dann USB-Geräte an die Ataris anschließen zu können, wie einen Memory-Stick oder einen USB-Drucker, weil es halt schwierig wird, noch Drucker zu kriegen, die heutzutage mit Centronics-Port ausgestattet sind und so. Und interessanterweise, der John DeCour, der bei Atari damals dieses Bus-System für die Geräte entwickelt hat, diesen SIO-Bus, hat später dann den USB-Bus entwickelt. Insofern ist das hier der direkte Vorläufer vom USB-Bus und technisch deswegen auch gar nicht so schwierig, das zu machen.
Nochmal die Frage jetzt. Ich meine, mittlerweile, man sagt sich ja, ich meine, was macht man jetzt mit den alten Kisten? Wenn sie kaputt sind, kann man sie nicht mehr reparieren oder sonst irgendwie. Was ist jetzt der Reiz?
Der Reiz ist gegenüber, sage ich mal, heutiger PC-Technologie, dass es für einen einzelnen Menschen, der sich vielleicht auch noch freizeitmäßig damit beschäftigt, die Möglichkeit gibt, das noch vollständig zu verstehen innerhalb einer Lebensspanne. Wenn ich nur Anwender bin, wenn ich nur mein PC habe und ich möchte nicht wissen, was unter der Haube abgeht, dann ist das okay. Aber bei den 8-Bit-Maschinen hat man wirklich die Möglichkeit, das zu verstehen. Wie wird es programmiert? Wie funktioniert die Hardware denn intern? Und ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich es verstanden habe, dann eigene Ergänzungen dazu zu machen, Software- und Hardware-mäßig.
Das ist ja gerade ein riesen Kulturunterschied, der damals und heute ist. Ein guter Hersteller in den 80er Jahre hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er Unterlagen hergegeben hat, die nicht nur beschrieben hat, wie man jetzt ein Kommando eintippt, sondern wirklich Betriebssystem-Listings, interne ROM-Listing, jedes Hardware-Detail war offengelegt. Gut, vielleicht hat man das Manual extra kaufen müssen und so, aber es war alles da. Heute, wenn man heute einer redet, Rechner, er baut sich einen Rechner, was macht er? Er steckt ein paar Baugruppen zusammen und hat dabei schon ein Problem, weil selbst der Baugruppenhersteller schon die Stecker nicht mal mehr gescheit beschreibt. Das ist ja schon fast Geheimwissen, wie rum ein IDE-Stecker draufgesteckt wird.
Soweit der Rundgang durchs Vintage Computer Festival in Europe. Und das war's für heute vom Computermagazin.